Dank für die Begrüßung. Ich schalte mal um auf meinen Foliensatz. So, herzlich willkommen auch nochmal von mir, von meiner Seite zu meiner Antrittsvorlesung. Ich werde beginnen mit einer Kurzvorstellung meiner Professur. Ein paar meiner Mitarbeiter sind auch hier. Dann werde ich ganz allgemein etwas zum Thema Wirtschaftsinformatik sagen, denn die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich eher aus dem Bereich Informatik oder Mathematik. Das heißt, ich gebe kurz Einblicke, was eigentlich eine gestaltungsorientierte Wirtschaftsinformatik ist. Dann wähle ich ein prominentes Forschungsgebiet der Wirtschaftsinformatik aus, in dem auch ich Forschung betreibe, nämlich Geschäftsprozessmanagement und Workflowmanagement, und werde dort in die Tiefe gehen, nämlich in ein Thema, das in meinem DFG-Projekt erforscht wird, nämlich Workflow-Extraktion. Das DFG-Projekt läuft über 3 Jahre und wir sind jetzt so ungefähr in der Mitte angelangt. Das heißt, ich habe das Projekt aus Trier mitgebracht und es sind schon erste Ergebnisse da, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich werde dort erläutern, was ist eigentlich Workflow-Extraktion, was sind die Aufgaben von Workflow-Extraktion, dann über die Architektur eines Extraktionssystems sprechen, das wir selbst entwickeln, das in meiner Gruppe implementiert wird, und Ergebnisse einer experimentellen Evaluierung, die allerdings noch in Trier gelaufen ist, muss ich zugeben, aber die Grundlage für weitere Arbeiten bildet, dann vorstellen und mit einem Fazit schließen. Aber zunächst einmal zu meiner Gruppe. Die Professur wurde im September 2012 gegründet, sodass es zum Wintersemester losgehen konnte. Außer mir gehört noch Jenny Quasten zur Gruppe, die im Sekretariat beschäftigt ist, und dann meine beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter, Herr Erik Schulte Zurhausen, der ein Absolvent der Goethe-Universität ist, und Herr Paul Schumacher, den ich aus Trier mitgebracht habe, der im DFG-Projekt bei mir arbeitet. Unsere Forschungsgebiete sind relativ breit aufgestellt, das ist in der Wirtschaftsinformatik relativ üblich. Wir beschäftigen uns mit agilem Workflow-Management. Agil bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man Workflow-Abläufe noch während der Ausführung ändern kann. Also man kann nicht wie bei konventioneller Workflow-Technologie nur das ausführen, was zuvor modelliert wurde, sondern kann strukturelle Änderungen zur Laufzeit vornehmen. Zu diesem Thema gehört auch die Workflow-Extraktion, denn die Extraktion von Workflows aus Texten ist eine Voraussetzung für solch ein agiles Workflow-Management. Geschäftsprozessmanagement beschäftigt sich eher mit der Frage, wie man Geschäftsprozesse modellieren kann in Firmen, also beispielsweise Produktionsprozesse oder auch Verwaltungsabläufe, und wie man sie dann durch Workflow-Management automatisch oder teilautomatisch unterstützen kann. Fallbasiertes Schließen ist ein Gebiet, auf dem ich schon länger tätig bin, das aber immer noch unsere Arbeiten beeinflusst. Das ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Dort geht es um die Frage, wie man Erfahrungswissen wiederverwenden kann. Also sprich, wie man Fälle wiederfinden kann, da spielen zum Beispiel ähnlichkeitsbasierte Suche eine große Rolle, oder auch wie man automatisch Fälle anpassen kann, also wie man Adaptionsverfahren entwickeln kann. Cloud Computing ist ein relativ neuer Schwerpunkt von mir. In dem Gebiet arbeitet Herr Schulte Zurhausen und dort untersuchen wir Fragestellungen wie beispielsweise Migrationsstrategien von virtuellen Maschinen. Zum Beispiel mit dem Ziel, um energiesparende Systeme zu schaffen, die also nicht so viel Strom verbrauchen. Wissensmanagement ist auch ein beliebtes Thema der Wirtschaftsinformatik, wo es um die Frage geht, wie man Wissen als Ressource betrachten kann und im Unternehmen so verarbeiten kann und systematisch managen kann, dass man größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann. Dann gehört natürlich zu einer Arbeitsgruppe auch noch die Lehre, und uns liegt viel daran, dass die Lehre mit der Forschung eng verzahnt ist und auch unsere Ergebnisse aus der Forschung dort aufgegriffen werden. Ich habe die Verantwortung für den Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik, wo wir ungefähr 50 Studierende pro Jahr immatrikulieren. Der Studiengang wird gemeinsam mit dem Fachbereich 2 betrieben, wo einige Kollegen auch noch im Gebiet Wirtschaftsinformatik forschen und lehren. Aber viele meiner Lehrveranstaltungen, da ich selbst ja zum Fachbereich 12 gehöre, sind natürlich auch für Informatikstudierende geöffnet. Und es sind auch einige Mathematiker in meinen Elementen der Wirtschaftsinformatik zum Beispiel integriert. Das heißt, die Lehre ist ein relativ großer Bereich von meiner Professur. Hier mal eine kleine Auswahl unserer Industriepartner. Bei Wirtschaftsinformatik ist es immer wichtig, dass man engen Kontakt zur betrieblichen Praxis hat. Und da sind beispielsweise Softwarehäuser auf der linken Seite aufgelistet, mit denen ich Projekte mache. Oder auf der rechten Seite sind Anwender von Software aus der Branche Chipdesign zu finden, mit denen dann Software angewandt wird oder Spezialsoftware für diese Branche entwickelt wird. Und in der Mitte sind weitere Anwender aus verschiedenen Bereichen zu sehen, also zum Beispiel ein Consulting-Unternehmen. Ich war auch einige Monate bei PricewaterhouseCoopers zu einem Forschungsaufenthalt in Kalifornien und aus dieser Zeit stammen also auch noch enge Verbindungen. Und hier oben, das sind jetzt schon neuere Akquisitionen, seit ich in Frankfurt bin. Also im Moment arbeite ich zum Beispiel mit Procter & Gamble zusammen, die Software anwenden für die Herstellung von Seife, Waschpulver und Elektrogeräten und die trotzdem auch einen sehr großen Bedarf für Softwaresysteme haben. Und mit denen machen wir gerade ein studentisches Projekt, ein Projektseminar, wo also die Lehre ganz eng verwoben ist mit der Forschung. ABB ist aus dem Maschinenbaubereich, dort sind auch Workflow-Management-Systeme von großem Interesse. Ja, jetzt kennen Sie uns ein wenig, jetzt möchte ich die Wirtschaftsinformatik noch vorstellen. Was ist eigentlich Wirtschaftsinformatik? Der Erkenntnisgegenstand der Wirtschaftsinformatik sind Informationssysteme und nicht nur von Individuen, sondern auch vor allem in Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere in Unternehmen. Es können aber auch solche Organisationen wie Universitäten natürlich betrachtet werden oder andere öffentliche Behörden gehören auch zum Fokus der Wirtschaftsinformatik. Ein Informationssystem im Sinne der Wirtschaftsinformatik ist dann ein soziotechnisches System, das klar Informationen verarbeitet, sie erfasst, überträgt, transformiert, speichert und bereitstellt. Interessant daran ist vielleicht das Wort soziotechnisch, denn es wird nicht nur der Fokus auf die Informations- und Kommunikationstechnik gelegt, also die maschinellen Aufgabenträger, sondern die Wirtschaftsinformatik versucht auch immer, die Organisation, also sprich die Geschäftsprozesse, die Funktion mit zu berücksichtigen und natürlich auch die Menschen, die damit arbeiten werden. Gestaltungsorientierte Wirtschaftsinformatik ist ein relativ neuer Begriff, der sich vor allem im deutschsprachigen Raum etabliert hat und sich mit der Gestaltung, Ausgestaltung von solchen Informationssystemen beschäftigt. Es wird als Pendant zu verhaltensorientierten Wirtschaftsinformatik gesehen, die eher empirische Methoden anwendet, also beispielsweise Fallstudien oder Interviewstudien betrachtet. Ich sehe es nicht als Widerspruch, obwohl es manchmal Streit zwischen den beiden Gruppen gibt. Ich sehe es eher als ergänzend zueinander, also vielleicht ganz ähnlich, wie es in der Informatik ja auch eigentlich keine, da gibt es ja auch das Dreigestirn praktische Informatik oder angewandte Informatik, theoretische Informatik und technische Informatik, so hieß es früher zumindest. Und diese drei stehen ja nicht im Widerspruch zueinander, sondern sie profitieren voneinander und beziehen die Ergebnisse gegenseitig mit ein. Haben aber unterschiedliche Methoden der Herangehensweise und so ähnlich ist es vielleicht auch bei der gestaltungsorientierten und verhaltensorientierten Wirtschaftsinformatik. Diese verhaltensorientierte, die sich sehr stark an soziologischen Prinzipien zum Beispiel orientiert, ist im amerikanischen Sprachraum sehr weit verbreitet. Von daher, wenn Sie Publikationen zur Wirtschaftsinformatik lesen, merken Sie immer relativ schnell, aus welcher Richtung die Publikation kommt. Also ob es eher in Informatiknähe ist oder ob es eher aus der BWL, Soziologie, Volkswirtschaftsecke kommt. Die Ergebnistypen von einer gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik sind dann bestimmte Konstrukte. Also das können zum Beispiel Begriffssysteme sein, Konzepte. Es können aber auch Modelle und Methoden sein Und wir machen auch Systeme, also wir bilden auch Instanzen und implementieren konkrete Lösungen, entweder als Prototypen oder sogar dann als produktive Informationssysteme, die dann in die betriebliche Praxis übergehen. Sehr wichtig in unserem Forschungsgebiet ist auch die Frage der Akzeptanz, die sich nämlich auch sehr stark auf diesen Bezug zur Praxis, zur Industrie bezieht, nämlich Artefakte der Wirtschaftsinformatik sind schon dann gültig, wenn sie von den Experten, die den Stand der Wissenschaft und Praxis kennen, akzeptiert werden. Also wenn sie zum Beispiel Markterfolg haben, dann sind sie an sich schon gültig. Diese ganze Beschreibung stammt aus einer Quelle, die 2010 von, ich glaube, 80 Professoren der deutschen Wirtschaftsinformatik, der deutschsprachigen Wirtschaftsinformatik publiziert wurde, die unbedingt festschreiben wollten, dass im europäischen Raum oder im deutschsprachigen Raum zumindest diese Richtung auch gültig ist. Wirtschaftsinformatik, das hört man schon am Namen, ist eine Integrationsdisziplin, also wir müssen uns mit verschiedensten Richtungen beschäftigen. Auch unsere Studierenden hören übrigens einen Teil der Vorlesungen am Fachbereich 2, um sich Grundkenntnisse in Betriebswirtschaftslehre anzueignen. Natürlich, die Informatik spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich würde vielleicht diesen Bauch, der hier aus der Informatik rauskommt, sogar etwas dicker zeichnen, weil ich selbst ja meine Wurzeln auch in der Informatik habe. Aber wir befassen uns auch mit Verhaltenswissenschaften, also beispielsweise mit gruppentheoretischen Konstrukten. Oder wir gehen auch in einzelnen Branchen oder in einzelnen Anwendungsgebieten in die Ingenieurwissenschaften hinein und schauen uns technische Artefakte an. Ich hatte vorhin das Beispiel mit der Energie erwähnt. Wenn man Energiekonsum reduzieren möchte, muss man sich natürlich auch mit den Grundlagen des Energieverbrauchs beschäftigen. In diesem gestaltungsorientierten Bereich sind die meisten unserer Forschungsarbeiten angesiedelt und jetzt gehe ich beispielhaft mal in eine Richtung rein und gehe etwas tiefer rein, nämlich in das Geschäftsprozessmanagement und nachher auch in das Workflow-Extraktionsthema. Ja, was ist Geschäftsprozessmanagement oder was ist Prozessorientierung? Man möchte leistungsfähige Organisationsstrukturen haben, in denen die Geschäftsabläufe effizient sind, aber auch gleichzeitig flexibel sind, wenn sich die Anforderungen ändern. Das heißt, die Systeme müssen sich anpassen können. Ein Geschäftsprozess ist dann nach zwei bedeutenden Wirtschaftsinformatikern, Hansen und Neumann, so definiert, dass es eine Menge miteinander verknüpfter Aktivitäten ist, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, um ein vorher festgelegtes Ziel zu erreichen. Also wenn wir den Klassiker hernehmen, zum Beispiel Geschäftsprozesse im Produktionsbereich, dann könnte man einen Geschäftsprozess, in den auch Audits integriert sind zur Qualitätskontrolle, als solch ein Beispiel hernehmen, dass das Ziel hat, dass ein Produkt erstellt wird, das bestimmten Qualitätsanforderungen entspricht, also das durch einen Qualitätsmanagementprozess gleichzeitig zu den Produktionsschritten durchlaufen hat. Und die Vision, wir kommen ja aus der Informatik-Sicht in dieses Gebiet, ist, dass man natürlich diese Abläufe gerne durch Rechner unterstützen möchte. Also man möchte möglichst den gesamten Geschäftsablauf durch Informationstechnologie, durch sogenanntes Workflow-Management unterstützen. Im klassischen Sinn ist ein Workflow also nichts anderes als eine Automatisierung oder eine Teilautomatisierung eines Geschäftsprozesses. Diese Technologie ist schon relativ alt, ich würde sagen 20 bis 25 Jahre etwa, und ist in Unternehmen weit verbreitet, hat sich etabliert, vor allem in den Bereichen, wo immer wiederkehrende Tätigkeiten in Standardabläufen gefasst werden können. Also beispielsweise in der Versicherungsindustrie oder im Bankenwesen sind sehr viele Workflow-Management-Systeme im Einsatz, aber auch in der Produktion, wo immer wiederkehrende Produktionsprozesse ablaufen. Die Ausführung wird dann automatisch unterstützt durch ein Workflow-Management-System, das also immer eine Aufgabe hernimmt, sie in einem bestimmten Sachbearbeiter zuordnet, wenn dort das Ergebnis zurückkommt, nachguckt, welche Aufgaben sind als nächstes dran und dann diese Aufgaben verteilt und die betreffenden Personen oder inzwischen auch häufig Programme informiert, dass diese Aufgaben anstehen. Eine moderne Sichtweise auf Workflows ist noch etwas breiter aufgestellt. Dort sagt man nämlich zu einem beliebigen Fluss von Aktivitäten, der ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, schon Workflow. Also beispielsweise sind in den letzten Jahren im Bereich der wissenschaftlichen Experimente, vor allem wenn sehr große Datenmengen vorkommen, die sogenannten Scientific Workflows modern geworden, die also bei der Durchführung von wissenschaftlichen Experimenten unterstützen. Und auch ein Teil der experimentellen Aufgaben, also zum Beispiel der Genanalyse, Werkzeuge selbstständig ausführen. Dann gibt es in einem ganz anderen Bereich, in den sogenannten Social Workflows, zurzeit viele Entwicklungen, die sich damit beschäftigen, wie sich meist menschliche Akteure in sozialen Netzwerken koordinieren, um gemeinsam zu arbeiten. Hier ist auch ein Forschungsgebiet, in dem gerade sehr viele Neuigkeiten entstehen. Und hier unten das dritte Beispiel, das ist das, das heute uns durch den Vortrag leiten wird, das ist die Idee, dass man auch sogenannte How-to-Workflows, also Anleitungs-Workflows, unterstützen kann durch Workflow-Technologie. Zum Beispiel einen Montage-Workflow für eine Flugzeugkabine. Schritt für Schritt würde es so aussehen, dass beispielsweise für das Zusammenbauen von einer Kabine, habe ich jetzt mal ein Beispiel genommen, erst Endstücke von Stahlstangen zusammengebaut werden sollen, dass dann ein Bolzen und ein Abstandshalter installiert wird, dass dann als nächste Aktivität die Kabine versteift wird und so weiter. Also Sie müssen jetzt nicht im Einzelnen verstehen, was jede Aktivität bedeutet. Wichtig ist nur, dass man sieht, dass dieser Ablauf schön untergliedert und grafisch aufbereitet ist als Workflow-Modell. Ein formaler Workflow sieht normalerweise komplizierter aus als dieses Beispiel, was ich jetzt gerade gezeigt habe. Er hat außer diesen Aktivitäten, die wir gerade gesehen haben und die eine logische Aufgabe, eine logische Arbeitseinheit repräsentieren, noch weitere Elemente. Also er hat noch einen Kontrollfluss, der angibt, in welcher Reihenfolge das Ganze ausgeführt werden soll. Da gibt es nicht nur Sequenzen, wie in dem Beispiel gerade eben, sondern man kann auch parallele Zweige definieren, Alternativen, Schleifen und so weiter. Also wer von Ihnen sich mit Softwaremodellierungen schon beschäftigt hat, kennt vielleicht UML-Aktivitätsdiagramme. UML-Aktivitätsdiagramme kann man auch verwenden, um damit Workflows zu beschreiben und kann all diese Artefakte zur Strukturierung des Kontrollflusses verwenden. Dann gibt es auch noch einen Datenfluss, der die Interaktion der Aktivitäten mit den Daten beschreibt. Wobei jetzt Daten ein bisschen in Anführungsstrichen zu verstehen ist. Also Daten können entweder echte Daten sein im Sinne von Informationen oder es können auch physische Objekte sein, die von einer Aktivität benötigt werden. Also beispielsweise, wenn jetzt Schrauben in einem Flugzeug montiert werden sollen, dann wären diese Schrauben als physische Objekte auch Bestandteil des Datenflusses im Workflow-Modell. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es passt ganz gut, wenn man sozusagen den Anwendungszweck sich überlegt. Und genauso gibt es dann auch Produkte, die entstehen durch die Aktivitäten. Das können natürlich auch Informationen sein, aber es können auch aktualisierte Versionen von etwas sein, das schon da war, oder ein Aggregat, also eine Verknüpfung mehrerer einzelner Dokumente in einem Verwaltungsablauf zu einem Dossier beispielsweise, oder eine neue technische Zeichnung, die im Bereich Flugzeugbau entsteht. Bei den Aktivitäten gibt es zwei verschiedene Sorten. Einmal die menschlichen Aktivitäten, die ein Sachbearbeiter ausführt, und die automatischen Aktivitäten, die von einem Softwareprogramm, also zum Beispiel einem Webservice oder einem anderen Dienst ausgeführt wird, oder von einer Maschine. So, jetzt habe ich Geschäftsprozessmanagement und Workflowmanagement ganz grob eingeführt. Jetzt die Frage, warum braucht man eigentlich Workflow-Extraktion? Wir haben festgestellt, und nicht nur wir, dass Workflow-Modellierung eine sehr arbeitsintensive Aufgabe ist. Es müssen sich Fachexperten, die sich mit dem Fachgebiet auskennen und die auch gleichzeitig sich mit Workflow-Modellierung auskennen oder große Teams von Personen, wo beide Kompetenzen vertreten sind, zusammensetzen, um die Workflows zu beschreiben. Meist startet man erst mit einer textuellen Beschreibung, zeichnet dann grafische Modelle und reichert sie dann an mit Datenfluss und weiteren Hintergrundinformationen. Aber das ist sehr zeitaufwendig. Und bei unserer Recherche oder als wir den Antrag für das DFG-Projekt ausformuliert haben und mit vielen Leuten aus verschiedensten Betrieben auch gesprochen haben, ob man sowas brauchen könnte, haben wir festgestellt, dass es sehr viele Workflows schon gibt, die aber in Textform beschrieben sind. Denn wenn Menschen einen Ablauf beschreiben, dann nutzen sie sehr gerne natürlich Text, also natürliche Sprache. Beispiele aus dem privaten Bereich: Kochrezepte. Ein Kochrezept beschreibt Zutaten, das sind Daten, und beschreibt in einem Anleitungstext Schritt für Schritt, was der Koch oder die Köchin tun soll. Das heißt, Kochrezepte sind eigentlich Workflow-Beschreibungen. Technische How-Tos, wie man eine Flugzeugkabine montiert oder wie man ein Linux-Programm installiert oder vielleicht auch andere technische How-Tos, wie man einen Drucker zusammenbaut, sind eigentlich auch Workflows. Anleitungen in einem Callcenter, wie eine Kundenanfrage bearbeitet werden soll, sind Workflows. Das heißt, es gibt sehr viele textuell beschriebene Workflows, die aber niemand so richtig nutzen kann, außer sie eben zu lesen und als Mensch zu reproduzieren. Aber mit Texten kann man noch nicht so gut Reasoning betreiben, man kann keine Schlussfolgerungen treiben, man kann nicht so gut danach suchen. Ich hoffe, dass Herr Kyarkos mich nachher nicht widerlegen wird, aber es geht sozusagen schwerer als mit formalen Modellen. Das heißt, die Idee ist, man könnte doch jetzt eine formale Repräsentation erzeugen, indem man automatisch Workflows extrahiert aus den Texten und dann solche formalen Modelle bekommt. Die Vorteile wären, man könnte die Abläufe visualisieren. Also mit Hilfe dieser Aktivitäten könnte man auch noch Filme hinterlegen oder Bildmaterial hinterlegen und könnte sehr schön darstellen, Schritt für Schritt, was getan werden soll. Dann könnte man auch die Ausführungen automatisieren oder teilautomatisieren. Also die Dinge, die nicht unbedingt ein Mensch tun muss, kann man dann durch einen Service erledigen lassen. Der dritte Punkt ist gerade im deutschsprachigen Raum zurzeit sehr beliebt, nämlich die Dokumentation des Ablaufs. Es entstehen immer wieder neue gesetzliche Anforderungen an die Dokumentationspflichten, beispielsweise ans Risikomanagement oder an Compliance-Überprüfungen, Rückverfolgbarkeit, haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, auch im Lebensmittelbereich beispielsweise. All diese gesetzlichen Anforderungen könnte man viel leichter erfüllen, wenn man die Workflows, also die Abläufe, die wirklich passiert sind, gleich dokumentiert hätte. Und das liefert ja ein Workflow-Management-System quasi automatisch mit. Es speichert Logfiles und diese Logfiles kann man nutzen zum Aufbau von Dokumentationen. Dann kann man Workflows auch wiederverwenden. Das heißt, wenn einmal jemand ein gutes Modell gemacht hat, denken Sie an das Beispiel Kochrezepte, wenn jemand ein leckeres Rezept beschrieben hat und schön visualisiert hat, können das viele andere Benutzer wiederverwenden. Dann, ich hatte vorhin schon von Adaption und fallbasiertem Schließen gesprochen. Wenn man einmal formale Modelle hat, dann kann man darauf auch schöne Adaptionsalgorithmen laufen lassen. Dazu gibt es auch einige Publikationen aus meiner Gruppe, also wie man automatisch Workflows anpasst an veränderte Gegebenheiten. Damit das nicht so trocken bleibt, habe ich mal ein etwas plakatives Beispiel aus dem Flugzeugbau gewählt. Es gibt nämlich ein sogenanntes Volksflugzeug in Anlehnung an Volkswagen, das man sich übers Internet bestellen und als Bausatz kaufen kann. Es ist auch nicht so sehr teuer, also ich glaube zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Das heißt, wer jetzt sich zusammentut als Gruppe von Flugbegeisterten beispielsweise, könnte sich das vielleicht sogar anschaffen. Und um dann aber die Montage richtig zu machen, braucht man natürlich eine Montageanleitung. Und diese Montageanleitung findet man im Internet und kann sich die herunterladen und kann dann damit Schritt für Schritt nachschauen, wie muss ich denn mein Flugzeug zusammenbauen, sodass es hinterher hoffentlich nicht abstürzt. Das heißt, die Anleitung beschreibt eine genaue Dokumentation für die einzelnen Bauabschnitte, also für den Motor, für das Tragwerk, für die Kabine. Es gibt für jede Aufgabe dann eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung, die aus einem Anleitungstext, aus einer technischen Zeichnung besteht, wo auch noch Fotografien gemacht wurden, wie es andere Hobby-Flugzeugbauer sozusagen schon mal geschafft hatten. Also ganz ähnlich wie vielleicht eine IKEA-Bauanleitung und auch noch zusätzlich Tipps und Erläuterungen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus den Dokumenten, die man da im Internet findet. Also hier zum Beispiel, wie man die Kabine, wie man den Rahmen der Kabine macht und oben Fotos zur Illustrierung und dann hier A und B und C und D, es geht hier noch ganz lang weiter, die einzelnen Schritte, die beschrieben sind, also A zum Beispiel Assemble the Steel End Pieces, also bau die Stahlendstücke ein. Und hier noch eine kleinere Erklärung, welche Löcher zu welchen Enden passen. Dann hier als nächstes installiere den Bolzen und den Abstandshalter. Und noch ein bisschen zusätzlicher Text, wie die Teile benannt sind. Ja, und wenn man das jetzt so anschaut, das ist doch ein Workflow. Wir haben doch hier zwei Aktivitäten. Assemble the Steel End Pieces und Install the Bolt and Spacer sind doch so Kurzbeschreibungen dieser Aktivitäten, die dort durchgeführt werden müssen. Das heißt, so eine Anleitung kann man in einen Workflow formalisieren, indem man hier den Kontrollfluss extrahiert. Und dann kann man natürlich die ganzen Hintergrundinformationen, Bilder, technische Zeichnungen, alles annotieren, sodass man hier zum Beispiel das Foto des Bolzens und des Abstandshalters sieht. Ja, von innen aus ist es jetzt vielleicht etwas klein, aber hier vorne sieht man es ganz gut und in der Anleitung kann man es auch ganz gut nachvollziehen, wo dann welche Schraube rein muss. Das heißt, wir haben im Prinzip fast alle Bestandteile eines Workflows in diesem Text drinstecken und müssen sie nur irgendwie rauskriegen. Das heißt, wir müssen automatisch die Aktivitäten identifizieren. Dann müssen wir die Aktivitäten entsprechend sortieren in einem Kontrollfluss. Also müssen gucken, welche kann man in der Folge erledigen, welche kann man parallel machen, welche sind vielleicht alternativ beschrieben. Dann als dritte Aufgabe versuchen wir den Kontrollfluss anzureichern um Datenobjekte, also die einzelnen Bauteile insbesondere, also die Daten und Objekte. Dann die Zuordnung dieser Daten und Objekte zu Aktivitäten, das heißt, damit werden sie dann zu Ressourcen oder zu Produkten, die reingehen in eine Aktivität oder die rauskommen aus einer Aktivität. Und da die menschliche Sprache leider sehr ökonomisch ist und sehr viele Sachen gar nicht drinstehen, sondern nur implizit rauszulesen sind, für jeden Menschen verständlich, aber für eine Maschine nicht unbedingt verständlich, brauchen wir noch Vervollständigungsalgorithmen, die den Datenfluss ergänzen, zum Beispiel durch ANAFA-Resolution, also die Referenzen auflösen von einem, zum Beispiel im Kochen von einer Soße auf die einzelnen Zutaten, die dann diese Soße ergeben. Das ist jetzt allgemein, sind allgemein die Extraktionsaufgaben für Workflows, aber wenn wir an das Flugzeugbeispiel denken, dann können wir sehr gut und anschaulich uns vorstellen, was dahinter stecken könnte. Ja, die Frage ist jetzt, wie kann man das realisieren? Wir als Wirtschaftsinformatiker wollen gerne Sachen wiederverwenden, die schon da sind, wollen nicht das Rad neu erfinden. Von daher setzen wir bestehende NLP-Tools ein, also Natural Language Processing Tools zur Sprachverarbeitung, die aber speziell für diese Workflow-Extraktionsaufgaben geeignet sind. Und das sind sehr, sehr wenige, denn die meisten NLP-Verfahren sind entweder nicht robust genug, sodass sie immer bei Schmutzeffekten schon nicht mehr funktionieren, oder sie fokussieren sich sehr stark auf die Erkennung von Substantiven, zum Beispiel von Eigennamen oder von Beziehungen zwischen Eigennamen. Wir brauchen aber bei den Workflows hauptsächlich die Verben. Also wir müssen Verfahren finden, die sich mit Aktivitäten, mit Verben beschäftigen. Dann müssen wir welche finden, die auch die Beziehungen zwischen den Prädikaten und Objekten finden, um unseren Datenfluss zu bekommen. Und Auflösung von Referenzen ist auch so eine Sache, wo es noch nicht so sehr viel Verfahren gibt, die so richtig gut für unseren Zweck funktionieren. Das heißt, wir haben einen Ansatz gewählt, mit dem wir viel experimentieren können. Wir haben erstmal eine generische Architektur, eine sogenannte Pipe- und Filter-Architektur, wie es ganz üblich ist im Natural Language Processing, entwickelt, die einen Teil der Dinge, die es schon gibt, verwendet, zum Beispiel Textsegmentierung, also wie man jetzt einen großen Text zerschneidet in einzelne Häppchen, oder Part-of-Speech-Tagging, wie man die grammatikalischen Rollen annotieren kann, also welches Wort in dem Satz ist denn jetzt ein Substantiv, welches ist ein Verb, welches ist ein Adjektiv, schon automatisch annotiert. Und dann kommen erst spezielle Verfahren, die für diese Workflow-Extraktionsaufgaben geeignet sind, also zum Beispiel die Mustererkennung für direkte Objekte, also die solche Prädikat-Objekt-Beziehungen identifizieren können. Preparation Patterns sind Muster, Preposition Patterns sind Muster, die Präpositionen auflösen können. Und dann ist hier noch eine ganze Fülle von anderen, die ich nicht alle im Einzelnen heute erläutern möchte. Ganz interessant vielleicht noch die Kontrollfluss-Pattern, mit denen man rauskriegen kann, wo parallele Zweige beispielsweise möglich sind. Also oft werden die auch durch sprachliche Muster identifizierbar. Also beispielsweise, wenn drin steht, während Sie dies und dies tun, können Sie gleichzeitig das und das machen. Das ist dann dieses während und dieses gleichzeitig ein Indikator dafür, dass zwei Aktivitäten eventuell parallelisiert werden können. Ich gehe jetzt etwas näher auf dieses Direct Object Patterns ein, um mal zu zeigen, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Die Grundidee sind die sogenannten Case Frames und das Ziel ist, dass man Aktivitäten extrahiert und schon erste Erkenntnisse über deren Ressourcen und Produkte gewinnt, indem man eben direkte Objektbeziehungen zu Verben analysiert. Wir haben ein bestehendes NLP-System verwendet, das das schon kann, das sogenannte Sundance-System, das in den USA entstanden ist, und haben diesen Case-Frame-Parser leicht angepasst, sodass er besser für Workflows passt. Aber zunächst einmal, was ist eigentlich ein Case-Frame? Ein Case-Frame beschreibt eine Struktur oder mehrere Strukturen, die relevante Informationen aus einem Satz extrahieren können, also fokussiert nicht nur auf einzelne Worte, sondern gleich auf ganze Sätze. Man kann diese Case-Frames durch einzelne Wörter aktivieren, die sogenannten Trigger-Wörter, also wenn die auftreten oder auch Anchor genannt, dann versucht dieses Pattern zu matchen, also dann versucht das Muster, ob es sich selbst auf den grammatikalisch annotierten Satz draufpassen kann, einpassen kann und berücksichtigt auch noch einen bestimmten linguistischen Kontext. Also zum Beispiel gibt es ja manche Wörter, die einmal als Verb und einmal als Substantiv auftreten können und man will natürlich nicht so was wie eine Google-Suche haben, die ganz blind immer nur sucht, kommt das Wort vor, sondern man möchte sozusagen schon wissen, ist es jetzt auch wirklich ein Verb oder ist es ein Substantiv. Ein Case-Frame besitzt eine Menge von sogenannten Slots, das sind sowas wie Attribut-Wertepaare eigentlich, die man dann mit den extrahierten Informationen füllen kann. Und die Voraussetzung, um so ein Case-Frame anwenden zu können, ist, dass man den Text schon segmentiert hat, also dass man schon Satzstrukturen erkannt hat und dass der Text auch schon mit grammatikalischen Informationen, den sogenannten Part-of-Speech-Tags, annotiert ist. Hier ist mal ein Beispiel zu sehen. Ich habe jetzt wieder den Satz aus dem Flugzeugbau genommen. Install the vault in space to support seat a short distance above the lower ends of the rear cabin, frame diagonals TU27, was auch immer das für ein Bauteil sein mag. Hier in Rot sieht man schon die, Ergebnisse, die die automatische Part-of-Speech-Tagging-Maschine gemacht hat. Also hat an jedes Wort angeschrieben, um welches grammatikalische Konstrukt handelt es sich denn hier. Also zum Beispiel install ist ein Verb, VB, dann the ist ein bestimmter Artikel, bold ist ein Substantiv und so weiter. Also man muss jetzt nicht jedes einzelne Kürzel nachvollziehen können, aber die Idee ist, dass jedes Wort seine grammatikalische Rolle annotiert bekommen hat. Diese Part-of-Speech-Tagger sind inzwischen ziemlich gut und lassen sich zumindest für die englische Sprache sehr schön verwenden, ohne da irgendwelchen Aufwand reinstecken zu müssen. Dann hier unten in hellblau sieht man ein solches Template für den Case-Frame. Also man sieht erstmal den Namen, install, und es geht um eine Verbkonstruktion im Aktiven, weil Passivkonstrukte sind sehr anders von der grammatikalischen Struktur, also ist passiv hier beschrieben. Und hier sind die einzelnen Bestandteile, die ich vorhin genannt hatte, mal beispielhaft dargestellt. Also zum Beispiel dieser Trigger, dieser Anchor, das ist install im Kontext Verb Phrase, das heißt, dass install als Verb innerhalb einer Verbphrase vorliegt. Dann gibt es hier noch Vorbedingungen für den linguistischen Kontext, also Active Verb Narrow P, das heißt, dass es zum Beispiel rausgezogen wird aus der gesamten Verbphrase. Manchmal bestehen Verbphrasen auch aus mehreren Wörtern. Und hier unten ist dann nur ein einziger Slot, nämlich ein Direct Object, also das direkte Objekt dieses Verbs im Satzkonstrukt soll gefüllt werden. Und wenn wir oben den Satz nochmal angucken und install als Verb uns vornehmen, dann sehen wir, dass das direkte Objekt davon Bolden Spacer ist oder the Bolden Spacer. Das heißt, wenn der Case Frame gefüllt wird und das Triggerwort zuschlägt, also install hat ja hier tatsächlich ein Verb als Tag bekommen, dann steht in dem Datenobjekt, in dem direkten Objekt, das wir extrahiert haben, Bold and Spacer drin. Das können wir natürlich noch nicht direkt für den Workflow verwenden, sondern das müssen wir noch weiter zerlegen, aber das macht dann der nächste Schritt in der Pipe. Also hier geht es erstmal darum, direkte Objekte überhaupt zu identifizieren und die Aktivitäten zu bekommen. Ja, und so kann man sich jetzt vorstellen, dass diese Pipe eben Schritt für Schritt den Satz immer weiter analysiert und quasi peu à peu die Workflow-Strukturen aufbaut. Also zunächst erstmal nur die Aktivitäten, dann die Reihenfolgen und dann die Datenobjekte dazu sortiert. Wir haben diese Pipe noch nicht in ihrer endgültigen Form, sondern forschen noch an den einzelnen Filtern, um die zu optimieren und noch neue Experimente zu machen. Im Moment zum Beispiel die ANAFA-Resolution, die ich vorhin erwähnt hatte, da sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir so ganz zufrieden mit den Ergebnissen sind. Aber wir haben schon einmal die Gesamtpipe evaluiert, um herauszufinden, ist es denn überhaupt sinnvoll, so eine Workflow-Extraktion einzusetzen oder sind die Ergebnisse so schlecht, dass man besser von Hand den Workflow modellieren würde. Und um hierfür ein erstes Gefühl mal zu bekommen oder erste Ergebnisse, haben wir eine experimentelle Evaluierung gemacht mit folgender Hypothese. Wir haben uns gefragt, bringt denn die hybride Workflow-Modellierung, also sprich die manuelle Korrektur eines automatisch extrahierten Workflows, uns bessere Ergebnisse als eine reine Modellierung from scratch, also wo sich ein Experte hinsetzt und den Workflow malt, indem er den Text durchliest und dann eben das Bild dazu erstellt. Und weil wir mit Experten aus Firmen gesprochen haben, die uns erklärt haben, dass diese Workflow-Modellierung zur Visualisierung von solchen Instruktionstexten, die wirklich gemacht wird von Experten zurzeit, dass die immer unter hohem Zeitdruck geschieht, haben wir auch versucht, diesen Zeitdruck einzubauen in das Experiment und haben gesagt, jeder Experte darf nur 4 Minuten verwenden pro Workflow. Das war ziemlich fies. Da mussten die Leute sehr, sehr schnell modellieren. Das heißt, wir haben 7 Experten gewinnen können, die sich mit Workflow-Modellierung auskennen. Wir haben 75 zufällige Ablaufbeschreibungen ausgewählt und haben dann jedem Experten ungefähr 15 davon gegeben, sodass wir ein paar Überschneidungen hatten, aber auch ein paar verteilte Workflows sozusagen. Und für jeden Fall durften nur 4 Minuten aufgewendet werden und man hat dann nach der Modellierung auch die Ergebnisse der jeweils anderen Modellierer bewertet. Das heißt, wir hatten eine kurze Trainingsphase, wo jeder sich mit dem Modellierungswerkzeug nochmal vertraut machen konnte, dass nicht dadurch Schmutzeffekte auftraten. Und dann hatten wir 2 Gruppen, die immer abwechselnd korrigiert und modelliert haben und am Schluss dann evaluiert haben. Die Bewertungskriterien waren Vollständigkeit, also wie vollständig wurden denn die Aktivitäten erfasst, bezüglich des Textes natürlich, also das, was nicht im Text drin stand, konnte man auch nicht erwarten, welche Produkte und so weiter. Und es wurde auch die Verständlichkeit des Workflows bewertet, mithilfe von Likert-Skalen. Und hier sind in Auszügen mal ein paar Ergebnisse zu sehen. Also das Schwarze ist immer das, wo der Workflow-Extraktionsalgorithmus gearbeitet hat und dann der Mensch korrigiert hat. Und das Graue ist das, wo der Mensch von Null angefangen hat zu modellieren. Und man sieht deutlich, dass die Schwarzen etwas besser abschneiden. Also man hat hier weniger ganz schlechte und hat mehr, die sehr gut sind bezüglich der Verständlichkeit. Hier im Mittelfeld gibt es auch mal ein Plus für die Guten. Aber insgesamt kann man sehen, dass die Korrektur was bringt und sozusagen zu einer besseren Verständlichkeit führt, weil insgesamt mehr auf der rechten Seite zu sehen ist als auf der linken. Dann beispielhaft mal die Vollständigkeit der Aktivitäten. Und hier sieht man es also noch deutlicher, dass die innerhalb von 4 Minuten korrigierten Workflows deutlich vollständiger wurden bezüglich der Aktivitäten, die erfasst waren, als wenn der Mensch jetzt den ganzen Text lesen musste. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass Workflow-Extraktion ein hohes Nutzenspotenzial hat für die hybride Workflow-Modellierung. Also wir sind noch bei weitem nicht zu Ende mit unserer Forschung, sondern haben erst erste Erkenntnisse gewonnen, haben aber schon einige Anwendungsbeispiele aus der betrieblichen Praxis untersucht. Also dieses Flugzeugbeispiel gibt es auch in der echten Industrie, nämlich Empolis, die Firma, mit der wir viel kooperieren, die verwaltet zum Beispiel die Wartungshandbücher für die Firma Airbus. Und dort spielt genau diese automatische Visualisierung, aber auch die Adaption, die Anpassung von diesen Handbüchern eine große Rolle, denn so ein Wartungshandbuch hat ungefähr 40.000 Seiten und je nachdem, wie die Ausstattung des Flugzeugs ist, müssen auch Teile ausgetauscht werden und anders kombiniert werden. Dann die Küchengerätehersteller, habe ich vorhin schon mal erwähnt, hier arbeiten wir mit der Gruppe SEB zusammen, die in Frankreich sitzt und zu der viele Marken gehören wie Roventa oder andere Küchengeräte. Die möchten Kochrezepte Schritt für Schritt visualisieren. Dann haben wir auch erste Gespräche geführt zum sogenannten Assisted Living, also wie man beispielsweise Demenzkranke unterstützen kann bei Alltagshandlungen. Dort kann man auch Workflow-Technologie und die Visualisierung davon einsetzen, beispielsweise bei der Bedienung von Geräten. Also wenn jemand vergessen hat, wie ein Telefon zu bedienen ist, dann kann man da quasi so ein Filmchen, so ein Workflow-gesteuertes Filmchen abspielen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, da gibt es noch keine prototypische Implementierung. Während hier unten in dem Bereich Human Resources, da habe ich gerade kürzlich mit Harald Schöning von Software AG länger drüber gesprochen und der hat mir erzählt, wir haben tausende von textuellen Beschreibungen von Abläufen im Bereich Human Resources. Also wie zum Beispiel ein Onboarding-Prozess funktioniert, also wie jemand in einer Firma eingearbeitet wird, in das Applikationsmanagement beispielsweise. Und da könnte man eigentlich fast 1:1 unser Framework drauf ansetzen. Das heißt, unsere Arbeiten zur Workflow-Extraktion sind ein schönes Beispiel für gestaltungsorientierte Wirtschaftsinformatik. Sie gestalten Informationssysteme, sie beziehen den soziotechnischen Aspekt mit ein, also sie orientieren sich daran, wie zum Beispiel die Mitarbeiter in einem Unternehmen unter Zeitdruck arbeiten müssen und neben des implementierten Systems, das rauskommt, haben wir auch ein Referenzmodell als Ergebnis, das man dann wieder zur Entwicklung weiterer Workflow-Extraktionssysteme einsetzen kann. Hier habe ich noch ein wenig Literatur zum Weiterlesen in Auswahl aufgeschrieben. Am besten schauen Sie dazu auf unsere Webseiten und stöbern dort herum oder schreiben uns eine E-Mail. Und ich möchte mich dann sehr gern für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.